Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
In Belgrad ging nach drei spannenden Wettkampftagen die Hallen-EM der Leichtathleten zu Ende. Eine vor allem aus Sicht des Deutschen Leichtathletikverbandes sehr überzeugende EM. Zweimal Gold, zweimal Silber und fünfmal Bronze, also insgesamt 9 Medaillen. Damit kommen sie fast an die starken Kontinentalwettkämpfe von 2009 und 2011 mit zwei Wettkämpfen, wo es jeweils 10 Medaillen gab, heran. Wir lassen die Highlights jetzt in der Sportshow hier auf meinsportradio.de noch einmal Revue passieren, zusammen mit unserem Leichtathletik-Experten, mit Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Malte.
Ja, Torben, generell einmal dein Fazit, bevor wir auf die einzelnen Medaillen und die einzelnen Highlights dieser EM eingehen. Wie würdest du sagen, aus deutscher Sicht, wie haben sie abgeschnitten?
Ja, aus deutscher Sicht eine sehr erfreuliche Europameisterschaft, würde ich sagen. Also war ja ein recht junges Team, hatten wir in der Vorschau so ein bisschen festgestellt. Und eigentlich alle Medaillenchancen, die wir da auch herausgestellt hatten, haben sich erfüllt. Also ich hatte mir selber aufgeschrieben, so 4 bis 8 Medaillen, das wäre sehr, sehr ordentlich. Je nach Wettkampfverlauf auch hier und da. Und jetzt sind es 9 Medaillen, also da gibt es eigentlich wenig zu meckern, denke ich.
Definitiv. Und es ging ja auch am Freitag schon gleich gut los mit den 60 Meter Hürden und mit gleich 2 Medaillen mit Cindy Rohleder und mit Pamela Dutkiewicz, also auf Gold und Bronze. Das war ja auch noch historisch.
Ja, das weiß gar nicht, ob es das schon mal gab vorher, 2 Medaillen im Hürdensprint für die deutschen Frauen. Also das war ja auch so ein bisschen die Sahnedisziplin am ersten Tag aus deutscher Sicht. Da waren die beiden ja als Nummer 1 und 2 der europäischen Bestenliste angereist und sind dann dieser Favoritenrolle dann mit Gold und Bronze auch auf jeden Fall gerecht geworden.
Gold und Silber gab es aus deutscher Sicht mal bei den Wettkämpfen 1983, allerdings damals vom Team der ehemaligen DDR aufgestellt. Bettine Jahn und Kerstin Knabe, die holten damals Gold und Silber, und dass 3 deutsche Damen in einem Hürdensprint-Finale standen, das liegt schon 31 Jahre zurück. Und es waren ja insgesamt auch 3, denn Ricarda Lobe aus Mannheim, die 6. wurde, die haben wir dabei sogar noch vergessen. Aber die beiden Deutschen, die eingerahmt dann, oder die Titelverteidigerin Alina Talai aus Weißrussland einrahmten und zu Silber zwangen. Für die Weißrussin eine kleine Enttäuschung?
Ja, das glaube ich gar nicht mal. Also Cindy Rohde, der hatte ja schon im Sommer in Amsterdam den Europameistertitel gewonnen und hat das jetzt diese Rolle als aktuell beste europäische Hürdensprinterin jetzt bestätigt, auch in der Halle. Also ich denke da mit einem zweiten Platz aus Sicht der Weißrussin, da wird sie nicht enttäuscht sein.
Pamela Dutkiewicz mit Bronze und, wie sie selbst sagte, dem Lauf ihres Lebens.
Ja, von der Zeit her war sie natürlich schon mal ein bisschen schneller, gerade bei den deutschen Meisterschaften. Aber jetzt das erste Mal, dass sie wirklich auf diesem Niveau fit durch den Winter gekommen ist. Und natürlich eine riesen Erleichterung, aus dieser Favoritenrolle dann auch mit einer Bronzemedaille herauszugehen.
Am Freitag gab es nach diesen 2 Medaillen dann keine weiteren, aber immerhin noch ein paar ordentliche Platzierungen. Die beste vielleicht dann auch im Kugelstoßen der Damen für Claudine Witter.
Ja, ein sehr ordentlicher Wettkampf. Hatte knapp die Norm erfüllt im ersten Teil der Saison. Jetzt da wieder einen guten Wettkampf abgeliefert, mit 18,9 Meter Bestleistung gestoßen. Mhm. Und ja, mehr als Bestleistung beim Saisonhöhepunkt kann man nicht erwarten.
5. am Ende geworden und im Prinzip Christina Schwanitz, die als Welteuropameisterin ja bei uns in Deutschland so das Maß aller Dinge ist, die aber aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht mitreisen konnten, eigentlich ganz würdig vertreten für eine 20-Jährige beim ersten großen Highlight.
Ja, absolut. Also die Lücke, die dann Christina Schwanitz jetzt mit ihrer Schwangerschaftspause hinterlässt, ist natürlich so nicht zu füllen. Aber da als 5. mit Bestleistung, das ist ein sehr solider Auftakt ins Jahr 2017.
Ein absoluter Knaller der Freitagsveranstaltung war auch der Stabhochsprung der Herren. Das war ein ziemlich krasser, geiler Wettkampf, kann man eigentlich so sagen.
Ja, den habe ich mir auch als eins meiner Highlights der 3 Wettkampftage notiert hier. Also 6 Springer über 5,80 Meter, die Medaillen mit 5,85 Meter erst ausgemacht. Ja, von den ersten 6, 5-mal mindestens Saisonbestleistung, eine persönliche Bestleistung, ein Landesrekord. Viel mehr geht nicht.
Piotr Lisek am Ende der Hallen-Europameister, 5,85, erster EM-Titel für ihn, Silber an Konstantinos Philippides, den Griechen, gleiche Höhe, aber ein paar mehr Fehlversuche, und Bronze dann an den Polen, Pavel Wojciechowski. Also, das ist eine sehr, sehr enge Konkurrenz. Raphael Holzdeppe, 5,80 übersprungen, am Ende hat es wieder nur für Platz 5 gereicht, wieder keine Hallenmedaille. Langsam ist das bei ihm so ein Ding, es wird irgendwie nichts. Halle und er ist nicht so seins.
Ja, die Medaillen in der Halle sind so ein bisschen wie vernagelt für ihn, aber auch er mit Saisonbestleistung und auf dem guten Weg zurück Richtung Sommer, Richtung WM in London, hatte sich ja letztes Jahr bei der Hallen-DM 2016 eine böse Verletzung am Fuß zugezogen, ist da jetzt wieder auf dem Weg zurück zu alter Form. Und da wird, denke ich, mit Blick auf den Sommer jetzt dieser fünfte Platz mit sehr guten 5,80 Meter eine wichtige Zwischenstation gewesen sein. Mhm.
Max Hess sorgte noch für ein Ausrufezeichen, da kommen wir gleich nochmal dazu, wenn wir über den Sonntag sprechen, weil dessen Qualifikationsweite im Dreisprung, die war schon eine wirklich enorme Hausnummer. Sprechen wir gleich mal drüber, schauen wir erst auf den Samstag, wo wir auch zum Dreisprung kommen, allerdings zum Dreisprung der Damen. Christine Gierisch, die hat sich die Goldmedaille geholt und da einen wirklich, wirklich starken Wettkampf abgeleistet, von dem sie selbst ein bisschen überrascht war, denn ihre Vorleistung war nicht so doll und sie hatte ja mit unheimlich vielen Verletzungen zu kämpfen.
Ja, sie hat im Interview hinterher auch gesagt, sie war sich vor den Titelkämpfen nicht ganz sicher, soll sie überhaupt starten oder lieber diese Hallensaison schon beenden, weil sie hier und da mit Problemen zu kämpfen hatte. Aber dann im zweiten Versuch 14,37 Meter, europäische Jahresbestleistung. Und die lief dann auch bis zum Wettkampfende und damit eine Goldmedaille. Ja, also auch da Hut ab, das muss man zum Höhepunkt der Hallensaison erstmal bringen dann.
War ja schon kurz davor, auch die Karriere an den Nagel zu hängen oder zumindest nicht mit zur EM zu fahren. Dann bis zum Schluss gezittert. Es wurde belohnt mit Gold. Silber gab es im Stab Hochsprung. Lisa Risic, wir hatten sie ja schon gesagt, die ist auf jeden Fall Anwärterin auf eine Medaille. Auch wenn sie es natürlich schwer haben würde, dann wirklich Gold zu holen, hat sie auch nicht geschafft. Jekarita Tarini Stefanidi, die war dann eine Nummer zu groß. Aber Risic, die 28-Jährige aus Ludwigshafen, mit einem tollen Wettkampf.
Ja, absolut. Also Stefanidi läuft da so ein bisschen vorne weg gerade in Europa, was den Stabhochsprung angeht, ist da nur schwer zu knacken. Und wie schon in Amsterdam hat sich dann Lisa Rischig mit einem sehr guten Wettkampf die Silbermedaille geholt und mit 4,75 auch eine persönliche Bestleistung für die Halle aufgestellt. Also auch da ein rundum gelungener Auftritt.
Bronze für die Schwedin Angelika Bengtsson und Marina Kilopko aus der Ukraine. Die teilen sich diese Medaille mit jeweils 4,55 Meter. Also eine schöne Leistung dann auch am Ende auch aus Sicht der Deutschen im Kugelstoßen der Herren. Da hatten wir ja bei unserer Vorschau vor 3 Tagen gesagt, ja, David Stoll, der ist da auf jeden Fall favorisiert, hatte ja auch die bis zur EM beste Leistung in Europa gestoßen. Jetzt reichte es am Ende in Anführungsstrichen nur zu Bronze. Gold hat sich der Pole Konrad Bukowiecki gesichert, der erst 19-jährige Juniorenweltmeister, der hat da richtig zugelangt. Das war über ein halber Meter mehr als David Stoll. Wie bist du mit David Stoll zufrieden?
Ja, ganz ordentlich auch. Er hatte ja ein schwieriges Jahr 2016. Hatte ja die große Knie-OP, meine ich, Ende des Jahres 2015 machen lassen und dann 2016 so ein bisschen verschenktes Jahr, weil er da nicht richtig in Form kam wieder. Jetzt zeigt die Kurve nach oben. Er selber war auch trotz, in Anführungsstrichen, nur Bronze ganz gut zufrieden. Und auch bei ihm sicherlich ein wichtiger Schritt auf dem Weg Richtung Sommer und Richtung Weltmeisterschaft in London.
Das ist das große Ziel. Und er hat auch gesagt hinterher, wieder 21 Meter geknackt. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig und eine feine Sache. Freut sich jetzt erstmal auf den Urlaub, wird da ein bisschen ausspannen und das mit der Bronzemedaille um den Hals. Eine Silbermedaille um den Hals gab es bei den Damen auf der Mittelstrecke, nämlich Constanze Klosterhalfen, 20 Jahre alt und zu Silber gelaufen.
Ja, auch da neuer deutscher U23-Rekord, beziehungsweise das auch da bezog sich auf das persönliche Bestleistung, was damit natürlich einhergeht. Couragiertes Rennen gezeigt, hatte ja im Vorfeld schon bei den deutschen Meisterschaften bewiesen, dass sie hierzulande ohne Konkurrenz unterwegs ist und jetzt auch in Europa bewiesen, dass sie da ganz vorne mitlaufen kann, auch wenn sie natürlich hinter der überragenden Mittelstrecklerin dieser Titelkämpfe, hinter Laura Muir aus Großbritannien, doch ein deutliches Stück Zurückstand.
Laura Muir nicht nur die 1500 geknackt, sondern auch über 3000 dann am Sonntag noch erfolgreich gewesen. Also die schon wirklich eine Klasse für sich. Und das waren ja auch über 2 Sekunden, die sie Vorsprung über die 1500 Meter auf Constanze Klosterhalfen hatte. Gucken wir auf den Sonntag, an dem es dann noch einmal 3 Bronzemedaillen aus deutscher Sicht gab. Den Auftakt machte Claudia Salman-Rath im Weitsprung, eigentlich gelernte Siebenkämpferin, aber im Weitsprung, das ist so ihr Ding, Bronze geholt.
Ja, hat sich selber schon in der Qualifikation mit persönlicher Bestleistung von 6,79 empfohlen und dann da im Finale jetzt nochmal richtig einen draufgelegt. Also ich klicke mal gerade auf die Serie. Der erste Versuch schon 6,84, nochmal persönliche Bestleistung und dann im 5. Versuch sogar nochmal 6,94 nachgelegt und im 6. 6,87. Also da 3-mal die persönliche Bestleistung, die erst einen Tag alt war, gesteigert. Ihre erste Medaille jetzt im Einzel, im Siebenkampf immer mal 4. und 5. gewesen. Zur Medaille hat es noch nicht gereicht und dementsprechend groß war dann auch die Freude hinterher.
3 Zentimeter zu Silber gefehlt, aber Bronze, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ganz vorne, das war aber klar, die Serbin Ivana Spanovic, dass die da allen davon springen würde.
Ja, hatte schon in der Quali mit, ich glaube, 7,3 Meter waren es ihren Anspruch auf die Krone angemeldet und dann ja einen absurden Wettkampf. Also ich habe vorhin gelesen auf Twitter, das ist das erste Mal seit Heike Drechsler 1988, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, war, dass eine Springerin 3-mal in einem Wettkampf über 7,15 Meter weit springt. Und Spanovic eben mit 7,16 Meter, 7,17 Meter und dann als Krönung 7,24 Meter. Also das war fast schon ein anderer Sport, den sie da betrieben hat, im Vergleich zum Rest.
Also eine ganz andere Welt, die sie da ersprungen hat. Eine wirklich starke Leistung. Dann auch Max Hess gezeigt im Dreisprung. Allerdings an diese Weite, die er da am Freitag schon aufgestellt hatte in der Qualifikation, den deutschen Rekord, den er da gesprungen hat, da kam er dann nicht nochmal ran.
Nee, die 17,52, das war ein Wahnsinnssprung. Also da den deutschen Rekord um 20 Zentimeter gesteigert. Da kam er jetzt, wie du schon sagtest, nicht ganz ran im Finale. Aber mit 17,12 Meter wieder die 17 Meter geknackt, was ja so ein bisschen die magische Grenze für die deutschen Dreispringer in den letzten Jahren war. Und ja, also sehr ordentlich jetzt den Medaillensatz auch komplett gemacht nach Gold in Amsterdam im Sommer. Im letzten Winter gab es ja Silber bei der Hallen-WM in Portland und jetzt Bronze. Also da einmal den kompletten Satz jetzt zu Hause. Gibt Schlimmeres, denke ich.
Definitiv. Und vor allen Dingen für die Chemnitzer Dreisprung-Schule ist das ja ein Riesenerfolg, denn Christine Gierisch, hatten wir schon gesagt, hat sich die Goldmedaille geholt und der Clubkollege, der holt dann nochmal Bronze. Das ist auch was Harry Marusch, der Trainer, dann natürlich nochmal besonders hervorheben sollte.
Ja, auf jeden Fall. Sind so ein bisschen jetzt im deutschen Sprungbereich die Medaillengaranten zurzeit. Wie gesagt, letztes Jahr beide hatten sie in Portland eine Medaille geholt bei der Hallen-WM. Jetzt auch beide bei der Hallen-EM. Also da dürfen wir uns sicher freuen, dass da auch im Sommer noch was kommen könnte.
Harry Marusch, also der Clubtrainer, der Bundestrainer ist Charles Friedeck, selber ja Weltklasse-Dreispringer gewesen. Der kann dann auch, wie wichtig ist da so auch dieses Wissen eines ehemaligen Weltmeisters dann auch an die Schützlinge weiterzugeben?
Ja, ich glaube, so im alltäglichen Training wird es nicht so viel Kontakt geben, aber ich denke schon, dass Charles Friedeck, wie du schon sagtest, als Weltmeister von 99 und auch als letzter wirklich konstanter deutscher 17-Meter-Springer ihm da ein paar Tipps mitgegeben hat und mitgeben kann. Und schön zu sehen, dass endlich wieder mal ein deutscher Dreispringer da auch in der Spitze mitspringen kann.
Max Hess ja noch ein sehr junger Mann. Die beiden, die Gold und Silber geholt haben, die sind da schon deutlich älter als Max Hess. Nämlich 12 beziehungsweise sogar 20 Jahre älter, wenn man da mal drauf guckt. Also Nelson Evora, der Portugiese, oder dann auch der Italiener Fabrizio Donato, der bereits 40 ist, aber immer noch in der Weltspitze damit springt.
Ja, 40 Jahre alt, kein bisschen müde, könnte tatsächlich der Vater von Max Hess sein und hat ihm heute noch mit einem Zentimeter die Silbermedaille weggenommen. Also faszinierendes Niveau, was Donato immer noch mit 40 Jahren zeigt da.
Also schon eine wirklich, wirklich großartige Leistung von diesem Mann. Ich muss das mal ganz sagen, der ist ein Jahr älter als ich. Ich könnte da überhaupt nicht mithalten, aber Dreisprung war sowieso früher auch noch nie mein Ding gewesen, aber jetzt erst recht nicht mehr. Nächste Medaille aus deutscher Sicht über 3000 Meter der Herren. Das war der gute Richard Ringer. Der hat sich da auch nochmal durchgesetzt und gesagt, Medaille ist Medaille. Ich hätte gewinnen können, bin aber echt zufrieden. Aber die taktische Einteilung seines Rennens war auch nicht schlecht.
Ja, ist mutig gelaufen. Der erste Kilometer war nicht ganz so schnell. Das wurde ihm dann ein bisschen zu langsam. Da hat er sich nach vorne gesetzt und ist dann von vorne gelaufen, hat das Tempo ein bisschen bestimmt. und ist dann, wie schon im Sommer, in Amsterdam belohnt worden. Wieder Bronze für ihn, wieder ein Erfolg für die deutschen Läufer. Zwei Medaillen jetzt auch diesmal. Also so ein bisschen die Sorgenkinder der letzten Jahre, die Laufdisziplin, der Dreisprung. Es wächst was in Deutschland auf jeden Fall.
Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Und er hat ja auch keine, um mal das mit dem großen Leichtathletik-Kommentator Dirk Thiele zu sagen, keine heurigen Hasen geschlagen. Oder sich nicht schlagen lassen von einigen heurigen Hasen.
Nee, es war ein starkes Feld. Der Titelverteidiger war mit dabei, der Jahresschnellste war mit dabei. Also da muss man erstmal so ein kuratiertes Rennen zeigen. Und das hat sich ja gelohnt. Von daher wird er sicherlich auf dem Weg weitermachen, auf dem er jetzt unterwegs ist.
Adel Michael und der Norweger Henrik Ingebrigtsen, die man die Gold und Silber geholt haben. Also, und dann war es schon der Deutsche, der dann auf dem Bronzeplatz dann am Ende ankam. Ja, und dann gab es ja noch das Sprintfinale über 60 Meter der Damen. Drei Deutsche dabei, erstmals seit 29 Jahren. Aber die Goldhoffnung, die da vielleicht einige dann sogar hatten, oder zumindest die Medaillenhoffnung, die ist dann am Ende dann leider enttäuscht worden.
Ja, das stimmt. So, die, ein bisschen war die Hoffnung da. Gerade Rebecca Hase hatte ja mit 7,14 da schon eine starke Vorleistung gezeigt. Aber im Finale hat man eben die anderen Athletinnen nochmal eine Schippe draufgepackt. Das ist den drei Deutschen nicht gelungen, aber mit Platz 5, 6 und 8 in 7,19 für Lisa Meyer und Alexandra Burkhardt und 7,21 für Rebecca Hase. Also das ist absolut im Rahmen. Das sind nochmal gute Zeiten zum Abschluss. Hm. Und der deutsche Sprint braucht sich da keine Gedanken machen, dass da jetzt ein Abwärtstrend folgen würde.
Siegerin, die Britin Asher Philipp, die hat sich da die Goldmedaille geholt mit 7,06 Sekunden. Ja, die Briten sowieso wieder auch eine starke Nation bei den Läufern, auch bei den Mittelstrecklerinnen. Wir hatten ja schon über Laura Muir gesprochen, der dann nach ihrem Sieg über 3000 Meter fast die Ehrenrunde verwehrt worden wäre, aber durch einen ganz einfachen Trick. Sie hat einfach nämlich die Wettkampfrichterin, die ihr den Weg der SO-Ehrenrunde verwehren wollte, einfach abgelenkt mit einer kleinen Körpertäuschung, hat links angetäuscht, ist rechts vorbeigegangen, so ungefähr, hat sich die dann doch noch erschlichen und absolut verdient. Für dich vielleicht auch eine der großen Stars bei dieser Leichtathletik-EM?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also zweimal Gold zu holen über die beiden Mittelstrecken, das ist schon eine Leistung für sich. Dann noch das beide Male mit Meisterschaftsrekord zu tun, ist nochmal eindrucksvoller. Und dann mit 2 Sekunden Vorsprung, wie wir gerade schon festgehalten haben, über 1500 Meter und 8 Sekunden Vorsprung auf Platz 2 über 3000 Meter. Also das war ganz großer Sport. Will ich mir noch als den männlichen Gegenpart quasi als Athleten vielleicht dieser Wettkämpfe notiert habe, ist Kevin Maillet im Siebenkampf der Männer, der da mit 6479 Punkten nicht nur einen neuen Europarekord aufgestellt hat, sondern sich auch auf Platz 2 der ewigen Hallenbestenliste geschoben hat. Und da auch ganz, ganz großen Sport abgeliefert hat.
Definitiv, den müssen wir auch hervorheben. Und den Europameister im Weitsprung. Der kommt nämlich aus Albanien. Itzmir Smailaj. Der Name war jetzt nicht so geläufig. Das ist schon als mittlere Sensation zu bezeichnen.
Absolut. Also den Namen hatte ich auch nicht auf dem Schirm vorher. War meines Wissens auch sogar die erste Medaille überhaupt für Albanien.
Genau.
Das dann gleich eine goldene und das mit Landesrekord. Also der hat sich da auf jeden Fall unsterblich gemacht, würde ich mal sagen.
Das sind also auch die Geschichte dieser EM. Hast du noch Namen, wo du sagst, ja, das muss man auch noch unbedingt herausheben?
Ja, einen habe ich noch hier auf meiner Liste stehen, auf meiner kleinen, aber feinen Liste. Das ist Pavel Maslak, der 400-Meter-Läufer aus Tschechien, der jetzt zum dritten Mal in Folge die beiden Hallenrunden für sich entscheiden konnte. Wieder mit einem recht deutlichen Vorsprung, mit 3/10 vorneweg. Für die Halle ist das schon ganz ordentlich. Und dann noch sich selber so ein bisschen gekrönt hat für das tschechische Team in der letzten Disziplin der Wettkämpfe, den 4x400 Metern. Lagen die Tschechen lange auf Platz 4 und 5, aber dann eher als Schlussläufer unterwegs und hatte auf den letzten 200 Metern nochmal zwei Läufer überholt und die Bronzemedaille gesichert. Also eher auch einer der Athleten dieser Titelkämpfe für mich.
Die große Pechvogelin, wenn man das so sagen darf, ist die Tschechin Denisa Rosolova, die über 400 Meter gestürzt ist. Das große Pech bei ihr, vor 3 Jahren ist ihr das schon mal passiert, da ist sie auch damals bei der Hallen-WM in Sopot ebenfalls zu Fall gekommen und das scheint die wirklich anzuziehen, das Pech.
Ja, sowas ist immer natürlich schade, gab es ja auch im Siebenkampf der Männer bei den abschließenden 1000 Metern, wo der Serbe und damit der Lokalmatador so ein bisschen Michal Dudas auf Bronze noch geschielt hat und dann auch kurz vor dem Ziel gestürzt ist. Also das ist immer natürlich eine bittere Geschichte, wenn man da so unglücklich dann sein Ziel verfehlt.
Sie musste ins Krankenhaus, es konnte aber Entwarnung gegeben werden. Ein paar Prellungen hat sie davongezogen, aber nichts wirklich Gravierendes. Von daher Glück im Unglück. Insgesamt ein Fazit auch zum Ablauf der Leichtathletik-EM, soweit man das eben am Fernseher verfolgen konnte. Mit den Fehlstarts und den Zeitnahmen bei den Sprints gab es ein paar kleine Probleme.
Ja, kleine Probleme ist noch milder ausgedrückt. Ich glaube, das erste Mal so richtig aufgefallen ist es mir beim 60-Meter-Hürdenfinale der Damen, wo es ja meines Wissens 4 Startversuche gab. Obwohl es gab 2 Fehlstarts, aber niemand wurde disqualifiziert, also schien irgendwie die Anlage nicht ganz zu funktionieren. Dann heute im 60-Meter-Finale der Frauen gab es auch erst einen Fehlstart, auch eine Starterin, die eine zu kurze Reaktionszeit eigentlich hatte, aber dann doch keine Disqualifikation. Also das war doch schon hier und da nicht ganz einer europäischen Meisterschaft würdig.
Also da nur durchaus Luft nach oben, aber insgesamt aus deutscher Sicht, das Fazit hatten wir am Anfang schon gezogen, eine erfolgreiche, eine sehr überzeugende EM, die, Tom, auf jeden Fall Lust macht auf die Freiluftsaison dann auch.
Absolut, also gerade aus deutscher Sicht jetzt viele junge Athleten, die sich da mal so ein bisschen ins Scheinwerferlicht haben stellen können und damit jetzt guten Erfahrungen in die Sommersaison starten, in die Vorbereitung. Also da denke ich, dürfen wir uns auf einen interessanten Sommer freuen aus deutscher Sicht.
Das machen wir auf jeden Fall mit dem Highlight der Weltmeisterschaft dann in London. Also das im August, auch das natürlich dann Thema hier bei uns auf meinsportradio.de. Und ich sage vielen Dank an die Expertise unseres Leichtathletik-Experten Torben Siemer.
Vielen Dank, Malte.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx. Immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.